WDR 5. Alles in Butter. Das Magazin fürs Genießen. Mit Elif Schenel und Helmut Grote.
Herzlich willkommen, schön, dass Sie dabei sind. Es geht heute um Wein in Alles in Butter. Wein aus Deutschland und wichtig dabei, es geht um Rotwein aus Deutschland. Helmut Grote, Genussjournalist, Weinliebhaber. Rotwein aus Deutschland ist doch immer noch eigentlich eher ungewöhnlich.
Jein, muss man sagen. Also er ist ungewöhnlich, weil wir nach wie vor ein klassisches Weißweinland sind und der Riesling auch international im Rufe des deutschen Weinbaus alles überstrahlt.
Warum eigentlich? Warum ist der Weißwein hier immer so herausragend?
Erstmal, weil wir herausragenden Riesling machen, auch andere Weißweinsorten. Also ich finde, man sollte auch Silvaner und auch die badischen und pfälzischen Weißweine nicht vergessen. Aber wenn man sich das anguckt, von außen international gesehen sowieso, denken alle bei deutschem Wein immer erst an Riesling. Das ist eine, wir Deutsche auch, wenn man nicht etwas genauer in die Gebiete guckt. Und das andere ist, dass das aus der Zeit stammt, als das Klima noch nicht gewandelt war. Es gibt eine Breitengradsgrenze für Rotwein und der Weißwein kann halt höher in die Breitengrade klettern. Und dadurch ist es bei uns dann eben so gewesen, als es tatsächlich auch nachweisbar kühler war, die Sommer auch nicht so lang und die Sonneneinstrahlung nicht so hoch, dass dann die Weißweine, vor allen Dingen der Riesling, eben mit solchen klimatischen Verhältnissen besser zurechtkommt. Aber jetzt kommt die Einschränkung mit dem regional hingucken. Sobald man südlicher kommt, und wir reden jetzt über Baden und wir reden auch über die Gegend von Freiburg, wo ja bekanntlich die meisten Sonnenstunden Deutschlands sind und auch immer schon waren, da hat es auch immer Rotweinanbau gegeben. Das heißt dann als Traube Spätburgunder. Und es hat auch immer in der Pfalz und auch in Richtung Rheingau und Rheinhessen immer Rotweinanbau gegeben. Schwaben sowieso, aber es sind dann immer eher wie Trollinger oder Lemberger. Das sind dann aber immer auch, gerade wenn man Trollinger, Portugieser nimmt, eher leichtere Weine. Und die sind dann eher auf der Spätburgunder ja auch, ist eher ein zarterer, ist ja nicht so ein wuchtiger Rotwein. Und da muss man sagen, dass durch die Erwärmung ist, wenn man es positiv ausdrücken will, sind die südlichen Traubensorten, also Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah, die man eigentlich aus südlichen Ländern oder aus Australien, USA, also wo auch schon immer sehr heiß war, kennt, die sind sozusagen auf dem Vormarsch, weil die jetzt mit diesen klimatischen Verhältnissen immer besser zurechtkommen und dann auch ausreifen.
Die Überschrift der heutigen Sendung lautet ja ungewöhnliche deutsche Rotweine.
Deswegen war ich schon auf den südlichen Traubensorten, weil nach wie vor ist es ungewöhnlich, einen deutschen Merlot zu trinken oder einen deutschen Syrah oder Cabernet Sauvignon. Aber das ist nur die eine Seite der Medaille. Das andere ist auch, wie geht man mit den Traubensorten, die hier immer schon angebaut worden sind? Nehmen wir mal zum Beispiel Lemberger, nehmen wir Portugieser, nehmen wir auch Trollinger und solche Sachen. Wie geht man mit denen heutzutage anders um? Und dann gibt es bei uns auch tatsächlich die sogenannten autochthonen Rebsorten. Das sind Rebsorten, die wirklich nur in dem Gebiet vorkommen, also in dem Weinbaugebiet vorkommen, wo sie auch wachsen. Und da habe ich eine auch für mich überraschende Entdeckung gemacht, nämlich die Traubensorte namens Tauber Schwarz. Hatte ich vorher nie davon gehört und als ich es zum ersten Mal gehört habe, habe ich es auch nicht richtig ernst genommen, bis ich dann ins wunderbare, idyllische Taubertal übrigens selber kam. Und deswegen haben wir heute eine Mischung aus ungewöhnlichen südlichen Rotweintraubensorten, die jetzt in Deutschland angebaut werden, ungewöhnliche Ausbauarten für traditionelle Trauben und ein, ich finde, sehr schönes Erlebnis mit einer autochthonen Rebsorte namens Tauberschwarz.
Rotweine aus Deutschland. Wir starten in der Nähe von Würzburg im Taubertal. Hier in WDR 5 Alles in Butter. WDR 5 Alles in Butter. In Deutschland würde man eher einen Weißwein genießen, weil ja, wie gesagt, Deutschland eine lange Riesling-Tradition hat. Aber gerade in den letzten Jahren, da haben viele junge Winzer auch von Traditionsgütern die Dinge umgekrempelt und knüpfen zum Teil auch wieder an alte Traditionen an. Und Helmut Grote ist ausgezogen, um besondere Weine zu finden für WDR 5 Alles in Butter. Er ist ins schöne Taubertal gefahren, wo es die Traube Tauber Schwarz gibt, gleich an der hessisch-baden-württembergischen Grenze. Was muss man noch über diese Gegend da wissen? Erzählen Sie uns ein bisschen davon.
Was man wissen muss, ist eigentlich, dass es wirklich eine wunderbar schöne Idylle ist, die allein schon Vergnügen macht, dahin zu fahren. Die Tauber ist jetzt auch kein Riesenfluss, wie man sich normalerweise denken würde, also nicht wie der Rhein oder der Main, sondern es, Bach ist vielleicht etwas untertrieben, aber die Hügel des Taubertals, die da dran grenzen, die verstecken die Tauber so gut, dass man manchmal wirklich denkt, wenn man daher fährt, sag mal, wo ist denn die jetzt? Und dann taucht sie irgendwann auf, ich würde mal sagen, so die Durchschnittsbreite liegt, kann man immer schwer schätzen, bei 20 Metern. Also es ist ein schöner, kleiner Fluss, auch mit idyllischen Brücken drüber. Die Ortschaften sind schön, sehr geschichtsträchtig. Also da kann man mal sehen, dass Weinkulturgeschichte auch insgesamt Kulturgeschichte und auch Besiedlungsgeschichte ist, weil die Fürsten und Bischöfe, die immer auch schon früher auf den Wein gesetzt haben, auch als um Geld einzunehmen, die damals, und wir reden jetzt über damals, reden wir vor 300 bis 400 Jahren, die da zuständig waren, waren tatsächlich aus Würzburg. Und wenn man jetzt beim Tauberschwarz in die Geschichte geht, wo der überhaupt herkommt und wie der ins Taubertal gelangt ist, auch dann müssen wir sehr weit in die Geschichte zurückgehen.
Also die Geschichte beginnt irgendwo im 16. Jahrhundert. Man kann das nicht so genau datieren, aber man geht davon aus, dass im Verlauf des 16. Jahrhunderts die Fürsten von Hohenlohe in Weigersheim sich Rebpflanzgut irgendwo vom Balkan besorgt haben. Die haben da eben eine Erweiterung und eine Verbesserung ihres Sortenportfolios angestrebt und wurden eben auf diese roten Reben aufmerksam. Die Pflanzen, die dann hier angekommen sind, sind hier sehr gut gediehen. Man hat gesehen, dass die mit unserem Klima, das also eher hier kontinental ist, sehr gut zurechtkommen, dass die hier sehr gute Frucht bringen und hat dann den Anbau ausgeweitet. Und lange Jahre, Jahrzehnte war eben diese rote Sorte, die da neu gekommen ist, eine namenlose Rebsorte, die eben im gemischten Satz in den Weinbergen eben mit dabei gestanden ist. Und gerade hier im Vorbachtal und um Weigersheim herum war es sehr schnell die dominierende Sorte dann eben im gemischten Satz.
Das ist Michael Schmidt, er ist selber Winzer im Vorbachtal, baut natürlich selber auch Tauberschwarz an, aber er ist auch der Vorsitzende der Weingärtner Markelsheim, das ist eine Genossenschaft, die sich auch um den Tauberschwarz in verschiedenen Ausbaustufen verdient gemacht hat. Und der kennt sich natürlich auch in seinem Gebiet, wo die verschiedenen Winzer, also die Mitglieder der Genossenschaft sind, kennt er sich natürlich besonders gut aus.
Was ist der gemischte Satz, von dem er spricht?
Das ist eine historische Angelegenheit. Das heißt, in einem Weinberg werden verschiedene Traubensorten angebaut, damit man sichern kann, falls eine Traube mal nicht gut über den Winter kommt oder die andere schlechter über den Sommer oder umgekehrt, dass man eben dann die Schwächen der einen Traube mit den Qualitäten der anderen Sorte ausgleichen kann. Und das ergibt auch interessante Weine. Also die sind, das ist eine traditionelle Angelegenheit, die auch in Österreich und in Franken zum Beispiel eine große Rolle spielt. Also das auch wieder neuerdings im Trend wieder belebt wird. Aber, und da kann man gleich in dem Thema bleiben, welche Trauben schwierig sind, nicht ausreifen, dass man auf die Tauberschwarz gekommen ist, die auch sich isoliert zu betrachten, hat nämlich damit zu tun, dass sie einen eigenen Charakter hat.
Tauberschwarz ist im Weinberg eine Diva. Also der ist im Winter ist er so der harte Bursche, da hält er den Frost aus. Aber im Sommer ist er echt eine Diva, die sein Winzer häufig sehen will. Er wächst wild und schnell, treibt also auch aus dem alten Holz sehr viele Triebe raus. Man muss da am Laub sehr viel machen, muss da ordnend eingreifen, muss Triebe rausbrechen. Also er macht im Vergleich zu roten Standardrebsorten, würde ich sagen, von der Arbeitszeit muss man da mindestens ein Drittel mehr reinstecken, jetzt im Vergleich zum Spätburgunder. Also der braucht viel Pflege, deswegen ist er schon auch speziell. Und deswegen auch nicht jedes Winzers Liebling.
Also der Tauberschwarz muss erarbeitet werden, also die Liebe zum Tauberschwarz. Aber warum hat er sich dann dafür entschieden? Der muss ja dann etwas können, was andere eben nicht können.
Ja, der Tauberschwarz war fast komplett verschwunden. Einmal gab es eine Tendenz in Deutschland auch zu schwereren, gehaltvolleren Rotweinen. Und der Tauberschwarz ist eher eine leichtere Rotweinsorte. Und dann war der quasi auch, dann war Flurbereinigung in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts. Das heißt, bestimmte Traubensorten wurden völlig rausgerissen, also die Rebstöcke wurden rausgerissen. Und dann sind aber noch praktisch um dieses Klonerbgut vom Tauberschwarz festzuhalten, hat es einen Weinberg gegeben, da standen noch welche. Und dann hat es einen mörderischen Winter gegeben, wo quasi sämtliche Rebstöcke erfroren sind. Und jetzt kommt es bis auf den Tauberschwarz. Und dann haben die gedacht, aha, und dann hat es einen wirklich engagierten Weinbauern gegeben, der hat gesagt, nö, ich will die auch trinken und ich finde das auch gut. Haben die Versuchsfeld angelegt, wurde auch erlaubt, dann gibt es alle möglichen Weinbaugesetze. Und dann haben die festgestellt, aha, wenn man mit der Traube ordentlich umgeht, dann schmeckt sie auch. Und sie haben jetzt hier das Gläschen Tauberschwarz, das erste Gläschen Tauberschwarz im Glas. Und zwar, das ist eben einer von den Weingärtnern Markelsheim. Und jetzt probieren Sie mal, um selber rauszukriegen, was die Vorzüge dieser Traubensorte sind.
Er riecht schon mal leicht, fast fruchtig. Er schmeckt sehr ungewöhnlich. Ich habe noch nie so einen Wein getrunken. Sehr fruchtig, leicht, aber nicht platt.
Ja, und er hat auch eine leichte Würze. Er ist eben nicht so lala, wie manchmal auch ein Trollinger sein kann, ohne den Trollinger zu schmähen, weil ich finde, es gibt auch gute Trollinger. Und genau das ist aber, er hat nur 11,5%, hat trotzdem, finde ich, man kann durchaus sagen, vollmundig bei 11,5% Alkohol, ohne dass
was
der Alkohol eben
vor. Nicht so viel ist.
Überhaupt nicht, nein. Und das ist auch das Typische, was den Tauberschwarz als Wein auszeichnet.
Tauberschwarz ist eine leichtere, fruchtige Rotweinsorte. Also er hat Aromen, die Richtung Erdbeeren und Kirschen gehen. Also nicht so die dunklen Früchte, jetzt beispielsweise wie Johannisbeere oder Brombeere. Nein, er ist eher so der leichte, fruchtige Rotweintyp, den man im Sommer auch sehr gut gekühlt trinken kann. Dann ist er sehr erfrischend. Und er ist auch vom Alkohol. Er liegt meistens bei Alkoholwerten 10,5, 11 Volumenprozent. Man will den gar nicht so schwer haben. Man will eher wirklich diese leichte, fruchtigen Rotweine haben. Und wenn man jetzt in Württemberg irgendwas sucht, mit dem man ihn vergleichen kann, kommt man zuallererst Richtung Trollinger. Mit dem hat er gemeinsam eben diese hellere Farbe und hat mit ihm auch diese Leichtigkeit und Fruchtigkeit gemeinsam. Der entscheidende Unterschied zum Trollinger, er bringt deutlich geringere Erträge.
Ach, ehrlich, noch mal weniger.
Ja, was gut ist, wobei man sagen muss, der Trollinger, wenn der auf Menge angebaut ist, dann bringt er nicht viel, sondern horrende Erträge, was sich auf die Qualität des Weins hinterher auch bemerkbar macht. Bei ihm merkt man also auch, dass er konzentrierter ist. Und es gibt eine Besonderheit bei diesem Wein, der stammt von einem Weinberg, von der Laudenbacher Schafsteige. Und wenn man sich überlegt, dass im Taubertal, haben die Winzer natürlich gemerkt, dass das auch ein Markenzeichen für das Gebiet sein kann. Auch touristisch gesehen, wenn da Touristen hinkommen und sagen, oh, guck mal hier, das ist ein Wein, den gibt's nur hier. Und wenn man das nochmal zusammennimmt, dann ist der Tauberschwarz, der Weingärtner Markelsheim, nochmal was ganz Besonderes, weil...
Aus Tauberschwarz kann man so einiges draus machen. Man kann einen sehr schönen, leichten Rosé draus machen. Man kann einen geschmeidigen Rotwein draus machen. Aber man kann auch, und das ist jetzt also der Tauberschwarz speziell von dieser Parzelle, den wir traditionell ausbauen. Wir bauen also wirklich nur von dieser Urparzelle separat aus. Das ist eine Laudenbacher Schafsteige, Tauberschwarz-Qualitätswein trocken. Vom Jahrgang 2018. Der wird, nachdem er abgebärt ist, in Bottiche gegeben, macht dann erstmal eine Maischegärung, wird dann, wenn er ziemlich durchgegoren ist, abgepresst, wird dann nochmal in ein Holzfass gelegt und dann trocken abgefüllt. Wir wollen dadurch so den Urtauberschwarz möglichst nahe kommen. Jetzt haben wir natürlich heute moderne Kellertechnik zur Verfügung. Das haben wir unseren Vorfahren voraus. Aber das war die Herausforderung an diesen Wein, wirklich dem Urtauberschwarzwein da möglichst nahe zu kommen. Das kann man dazu sagen, also aus einem Weinberg, 20 Ahr, das langt dann irgendwo so zwischen 1500 und 2000 Flaschen. Der ist immer relativ schnell vergriffen, also der reicht uns nicht von Jahr zu Jahr. Aber trotzdem, wir beschränken uns bei diesem Wein auf diesen einen Weinberg, weil das die Urtauberschwarzparzelle ist.
Dann sehen Sie mal, wenn man so viel von Raritäten hört, wo Tausende von Euros dafür bezahlt werden, hier ist eine echte Rarität. Maximal 2000 Flaschen und die können Sie, falls Sie noch eine kriegen um diese Jahreszeit, die können Sie dann für 8 Euro erwerben oder Sie müssen bis zum nächsten Jahr warten.
Also eine gute Investition, sogar noch eine preisgünstige in eine Rarität. Aber diese Traube, die gibt es ja nicht nur bei ihm, beim Weingärtner Markelsheim.
Ja, und jetzt wird es nämlich richtig interessant. Ich hatte eben schon mal gesagt, jetzt haben auch die Winzer im Taubertal entdeckt, dass es sich lohnt, diese Traube wieder mehr anzubauen. Und dann ist ja, wenn man sich überlegt, dass der Trend dahin geht, eben gehaltvollere Rotweine, also auch zum Beispiel süditalienische Rotweine oder in Frankreich aus dem Languedoc, das sind ja so Brummer, die auch 14,5% haben, was auch gemocht wird, auch tief dunkle Farbe. Und das ist ja auch wieder so eine Sache, dass die Deutschen nicht in den Weinbaugebieten vor Ort, also die fremdeln nicht mit hellen Rotwein, aber insgesamt ist es ja so, dass man auch eine kräftige dunkle Farbe im Rotwein haben will, also der normale Kunde. Und jetzt wird es insofern interessant, dass das auch mit dem Tauber Schwarz geht. Also der hält auch Ausbaumethoden aus, zum Beispiel Fass, zum Beispiel länger auf der Maische stehen, dass die im Hautkontakt, dass die Farbpigmente schneller rauskommen. Und dann wird es nochmal interessanter, weil die Geschichte, sowas fasziniert mich immer ungeheuer. Wenn man aus einer Traubensorte in so einem kleinen Gebiet plötzlich so eine Geschichte entsteht. Es gibt nicht weit von den Markelsheimer Weingärtnern, also von der Genossenschaft, gibt es ein Weingut, das heißt so wie die Automarke, heißt Weingut Benz. Und dieser Winzer, der stammt ursprünglich gar nicht aus dem Taubertal, sondern aus der Ortenau. Und die Ortenau ist eine Weinbauregion im nördlichen Baden. Mhm. Also der wirklich die Region komplett gewechselt. Und der hat drei verschiedene Ausbau-Tauberschwarz in seinem Programm. Und den habe ich als erstes mal gefragt, was haben Sie denn gedacht, als Sie zum ersten Mal auf die Traube gestoßen sind?
Ich muss ehrlich sagen, ich bin ja von der Pike auf gelernter Winzer. Tauberschwarz habe ich als Winzer nicht mehr gekannt, erst als wir hierher gekommen sind. Und ich muss auch sagen, ich war dann, wo ich die erste Tauberschwarz probiert habe, ich war begeistert. Und das war für mich also nicht nur was Neues, sondern etwas, wo ich gesagt habe, Mensch, die Rebsorte, das will ich auch weiter forcieren. Und das haben wir dann auch gemacht. Tauberschwarz sind wir auch sehr erfolgreich. Wir haben sehr viel dann im Holzfass auch ausgebaut, auch drinnen vergoren. Und ja, für mich ist das eine total interessante Rebsorte. Und wie gesagt, ich bin dann auch übergegangen, nicht nur im Holzfass die Reife zu lassen, sondern auch im Barrique. Und man merkt da heute, toll, einfach nur toll. Rotwein ist eh so ein bisschen mein Steckenpferd. Und ja, da bin ich also in der Zukunft noch weiter aufgeschlossen, immer noch auch internationalere Rebsorte noch weiter anzubauen.
Also Sie hatten aber auch einen guten Draht zueinander, oder? Er grinst viel und Sie hatten Spaß miteinander.
Die Leidenschaft eint mich und Hubert Benz, weil einfach das ist ein Vollblut-Winzer mit einem solchen Spaß an seinen eigenen Weinen, vor allen Dingen an den Rotweinen auch. Und auch einer, der so offen ist und sagt, ja, wie begegnet man so einer Traube? Und was er gemeint hat, mit dem Rotwein Richtung mehr südlicher auszubauen, er hat auch
internationaler,
das heißt eben, dass kräftiger, voluminöser, aber ich finde, er hat trotzdem ein Gespür für die Feinheit, also für die Charakteristik dieses Tauberschwarz. Und wenn Sie mal jetzt das ist jetzt im rechten Glas bei Ihnen, da sehen Sie sofort gegenüber den Weingärtnern, dass es viel, viel dunkler ist.
Glaswein.
Und der hat natürlich auch im Fass gelegen. Und
ach, interessant. Der hat immer noch diese Leichtigkeit von dem ersten Wein, den wir probiert haben, finde ich. Aber gleichzeitig etwas noch gehaltvolleres,
ja, er hat eine andere Tiefe.
Vollmundigeres.
Er ist komplexer, ja. Aber er hat, und das finde ich so toll daran, er hat nicht die Leichtigkeit verloren.
Genau.
Er liegt etwas höher im Alkohol auch, aber nicht so, dass es in irgendeiner Form stören würde. Ich würde sagen, wenn man mit dem Weingärtner Tauberschwarz angefangen hat und die Flasche ist leer, dann kann man zu dem übergehen. Der ist natürlich auch fürs Essen, für ein etwas kräftigeres Essen besser geeignet. Und an dem kann man dann auch merken, was er südländisch, er meint damit für sich die romanische Richtung, was er da gemacht hat.
Die romanische Richtung suche ich in beide. Aber vom Anbau her und vom Weinberg wird etwas differenziert. Die Erträge vom Selektion, die Gros-Edition, da werden die Erträge noch etwas weiter reduziert. Und dann kommt tatsächlich die Gros-Edition nur ins Barrique. Und zwar meistens erste und zweite Belegung, nicht nur erste, auch die zweite. Die verleiht dem noch feinere Vanillennote. Und das ist das dann, wo ich sagen muss, erstens mal, da wird dadurch noch runder und vor allen Dingen, er liegt noch länger. Der liegt 2 Jahre da drinnen. Und die Zeit, das muss man dem lassen. Da merkt man momentan jetzt das Jahr zusätzlich, wo der noch länger Reife tut. Und eigentlich nochmal ein anderer Rotweingenuss. Der Genuss, wo man sagen muss, da fängt's Rotwein trinken für die an, wo auch bereit sind, etwas mehr zu bezahlen. Gell? Und ja, das ist einfach ein Genuss.
Ja, das kann ich übrigens bestätigen, weil ich diese Super-Edition vor Ort probieren durfte und konnte. Und preislich sind wir jetzt auch noch nicht im überirdischen Bereich. Also die Super-Edition kostet 18 Euro, der normale Tauberschwarz kostet 8. Und ja, ich
also
finde,
beide Winzer mit 8 Euro, die Flaschen, die wir hier probiert haben.
Die Weingärtner kosten 8. Der einfache, den wir jetzt hier im Vergleich probiert haben, kostet auch 8 Euro beim Weingut Benz. Und die Super Edition kostet 18. Aber auch dazu kann ich sagen, dass das gut angelegtes Rotweingeld ist.
Hubert Benz hat sich in den Tauberschwarz verliebt, das haben wir ja gerade gehört. Aber er scheut sich auch nicht, andere Traubensorten wie Merlot und Cabernet Sauvignon anzubauen. Wie das geht und dass das funktioniert auch in Deutschland im Weißweinland, das erzählen wir gleich hier in WDR5, alles in Butter, dem Genussmagazin. Alles in Butter, WDR5, Merlot und Cabernet Sauvignon, da haben eigentlich die Franzosen die Aktien drauf. Aber gleich hinter der französischen Grenze hat sich ein Winzer gefragt, warum eigentlich sollte das so sein? Helmut Gothe war beim Winzer Hubert Benz, den haben wir eben schon ein bisschen kennengelernt. Eben hat der Winzer noch von seiner regionalen Traube von der Tauberschwarz geschwärmt. Aber er hat auch ein Herz für Merlot und Cabernet Sauvignon. Wie ist es dazu gekommen?
Das war schon immer sein Faible. Also er hat Winzer, gute Winzer, probieren ja auch immer Weine, die aus anderen Gegenden kommen. Und vor allen Dingen probieren die auch Weine, die man bei uns eigentlich von der Stilistik her und auch von der Traubensorte her nicht unbedingt anbauen würde. Und aber dann gibt es natürlich auch immer wieder Versuche, in der Pfalz gibt das öfter, dass man denkt, es gibt auch Versuchsanbau, also gesetzlich zugelassener Versuchsanbau, damit die Winzer mal ausprobieren können, was kann man machen, was geht inzwischen,
kann
was lohnt
ein Merlot hier wachsen?
Kann ein Merlot hier wachsen? Und wenn man jetzt
der eigentlich in Bordeaux zu Hause ist.
Der eigentlich zumindest in südlicheren Gegenden zu Hause ist, als normalerweise Baden ist. Und er hat mit Cabernet Sauvignon angefangen. Und als das ganz gut geklappt hat, und hat er gedacht, dann muss doch Merlot auch auf jeden Fall klappen, weil der Cabernet Sauvignon ist eine spätreifende Rotweinsorte. Das heißt, er braucht lange Sommer mit einer ordentlichen Hitzeeinstrahlung, damit das richtig ausreift. Der Merlot, auch in Bordeaux zum Beispiel, ist die am frühesten reifende Rebsorte. Das heißt, wenn der Sommer nicht so lang ist, wird er trotzdem reif. Und wenn er dann müsste doch in Deutschland klappen. Und wenn er dann noch eine Lage hat, die wirklich so exponiert ist, dass auch die Sonneneinstrahlung an der Stelle auch noch mal mehr gewährleistet ist, dann kann das noch viel besser klappen.
Diese Lage, wo der Merlot steht, ist die Lage, wo ich von morgens bis Sonnenuntergang tatsächlich die Sonne habe. Also langer Sonnenschein und die Lage eigentlich prädestiniert. Ich hätte sogar Cabernet können hinpflanzen, aber ich wollte ja jetzt einmal unbedingt auch Merlot pflanzen. Und Merlot ist für mich eigentlich ein idealer Wein, den man auch immer hervorragend auch so zum Essen begleitend trinken kann. Wie gesagt, hat eine feine Frucht. Ganz anders dann wieder wie ein Cabernet. Aber feine Frucht, feiner Gerbstoff, eigentlich immer wunderbar rund und richtig süffig.
Sie haben mir schon was eingegossen, Helmut Gothe. Vielen Dank, tatsächlich.
Man darf auch als Winzer und als Weinkenner süffig sagen. Und wenn Sie den jetzt probieren, würde ich sagen,
sehr gut, ist süffig.
Er ist es, ne? Und der und also da würde ich dann schon sagen, das ist nochmal eine andere Kategorie Rotwein. Wir reden jetzt nicht über besser und schlechter.
Sondern als der Tauberschwarz.
Wir reden darüber, dass es kräftiger ist. Dass es, ich finde, ich würde den Wein viel mehr, tendenziell würde ich ihn möglicherweise sogar eher nach Italien verorten, als nach Frankreich, obwohl Italien nicht so ein Merlot-Anbaugebiet ist. Er hat diese feinen Gerbstoffe und auch noch eine Säure dabei, die ihm eine Frische gibt, die bei den französischen Merlots häufig auch fehlt. Die werden häufiger noch üppiger angebaut, aber das, finde ich, steht ihm auch sehr gut. Und er hat natürlich auch im Fass gelegen.
Merlot in Deutschland angebaut, schmeckt anders als Merlot in Frankreich angebaut. Das kann man so sagen. Muss man diesen Merlot mit einem französischen Merlot vergleichen?
Man kann das machen und dann wird man feststellen, dass die beiden sich unterscheiden, dass man möglicherweise Traubenmerkmale ähnlich finden wird. Und dann kommt aber nicht nur das Gebiet, also der Boden dazu, sondern es kommt auch die Handschrift des Winzers noch dazu, wie der eben sich die Stilistik vorstellt. Und die kann dann schon mal sehr unterschiedlich sein, ob jemand ein Franzose ist oder ein deutscher Winzer.
Aber er ist ja eigentlich von Hause aus auch begeistert von Cabernet Sauvignon.
Ja, deswegen habe ich auch sein Cabernet probiert. Und der, wie gesagt, der vom Wein her in Deutschland der schwierigere. Weil wenn Cabernet Sauvignon nicht ausreift, dann kriegt er so grüne Noten, auch so, geht auch schon mal in Richtung Paprika. Das finde ich, geht dann nicht.
Dankeschön.
Und deswegen war ich auch gespannt, aber nachdem ich diese Rotweine von Hubert Benz probiert hatte, habe ich gedacht, wenn einer in der Lage ist, einen ordentlichen Cabernet Sauvignon auch in Deutschland zu produzieren, dann er. Und natürlich hat das auch wieder mit der Lage zu tun.
Der Oberschöpfer Herreberg, der ist natürlich die Premium-Lage. Absolute Steillage, muss ich sagen. Alles komplett Handarbeit mit Beregnung. Das ist das, da kann ich natürlich sehr viel auch regulieren. Und so ist die Vegetation das ganze Jahr über optimal. Und die Sonnenintensität natürlich bestens. Und darum, das war auch der erste Berg, wo ich gesagt habe, da muss Cabernet hin. Und auch geprägt, wie gesagt, vom Holz. Alles wunderbar, soll wunderbar eingebunden sein und ein toller Trinkfluss habe. Das erreicht er aber auch nur, wenn er die entsprechende Reife dann auch hat. Nicht nur vom Fass her, auch in der Flasche noch einmal. Und so im Alter von 3 Jahren, muss ich sagen, dann ist er natürlich schon wesentlich runder, dann probiert er sich ideal.
Welchen mögen Sie lieber, den Cabernet oder den Merlot?
Ich finde beide gut und daran kann man eben genau sehen, wie unterschiedlich die Charakteristika der Trauben sind. Hier muss man jetzt dran denken, dass der Cabernet Sauvignon erst 2 Jahre alt ist. Also das, was er beschrieben hat, gerade beginnt sich zu entwickeln.
Den würde man lagern noch ein bisschen.
Den würde man lagern. Also da würde ich sagen 1-2 Jahre noch, obwohl ich ihn so auch schon trinken kann, aber den würde ich dann zum Essen servieren. Das andere, was man sofort merkt, ist, dass wenn Cabernet Sauvignon so, der ist ausgereift, die Trauben sind ausgereift, wenn der so ist, dass der doch eine andere Eleganz hinkriegt als der Merlot. Der Merlot ist üppiger, der ist hier, wenn man so will, schmaler in seiner aromatischen Bandbreite, dafür ist er aber nach hinten raus viel länger. Mhm. Und das ist einer, wo man sich wirklich drauf freuen kann, was der in 2-3 Jahren entwickelt hat. Und leider ist ja die Tendenz immer so im Moment, dass die Weine so jung getrunken werden sollen. Also er wird den lieber noch gar nicht verkaufen, sondern warten. Aber die Kunden verlangen das eben. Und ich finde, das ist ein gutes Beispiel dafür ist, wie ein sehr guter deutscher Cabernet Sauvignon auf dem Weg ist, ein toller Wein zu werden.
Gibt es andere Winzer, die auch noch diese eigentlich französischen Rebsorten anbauen?
Ja, ich hatte Ihnen ja versprochen, außergewöhnliche deutsche Rotweine. Ja. Und vielleicht einer der außergewöhnlichsten deutschen Rotweine überhaupt, wenn man jetzt die Trauben, die Bordeaux-Trauben nimmt, das ist das Weingut Neipberg in Württemberg. Wir gehen jetzt also Richtung Heilbronn in Weinregion Württemberg und da gibt es das Weingut Graf Neipberg, die für Merlot bekannt sind, die also für diese typischen württembergischen Weine bekannt sind. Aber die Besonderheit ist, dass, jetzt muss ich aufpassen, weil das mein erster Graf ist, dem ich begegnet bin, weil Karl Eugen Erbgraf zu Neipberg, weil der ein besonderes Faible für Bordeaux-Weine hat, weil die Familie auch im Bordeaux Weingüter besitzt. Und ihn habe ich dann zuerst mal gefragt, was ist das jetzt, was Sie da machen? Deutsch-Französisch, Französisch-Deutsch oder wie muss man die Weine sich vorstellen?
Diese Frage bekomme ich öfters gestellt. Ich kriege die Frage auch umgekehrt gestellt, wie sehr beeinflusst Ihr französischer Weinbau die deutschen Weine? Ich würde sagen, spielt gar keine Rolle. Jede Region hat eine eigene, nicht nur stilistisch, sondern hat ein eigenes Klima, hat einen anderen Boden. Und das, was wir machen, wir schöpfen heute aus dem reichen Repertoire der Natur, verbunden natürlich mit dem Können der handelnden Personen. Und unser Ziel ist immer, aus jedem Lesegut, aus jedem Jahrgang das Optimum zu machen. Und da spielt bestimmt in manch einem Jahrgang ist mehr Know-how aus Deutschland, in manchem Jahrgang auch französische Überlegungen spielen da eine Rolle. Wobei ich natürlich gestehen muss, wenn man auf beiden Seiten des Rheins zu Hause ist oder agiert, dann hat man einfach beide Themenbereiche irgendwo im Hinterkopf. Und das gehört zum bunten Farbkasten dazu, aus dem man schöpfen kann.
Das ist ein schöner europäischer Gedanke.
Ja, wenn man dann auch so schöpfen kann mit den ganzen Weinbergen im Besitz der Familie, ist schon schön. Wie gesagt, die eine Hälfte sind württembergische Weine. Wir bleiben heute bei den außergewöhnlichen. Es gibt auch da eine SE-Linie.
Und Super Edition.
Super Edition, auch wie bei Hubert Benz eben. Das ist schon dann eben ganz oben. Und da gibt es übrigens nicht typisch französisch, weil da lieber Cuvées gemacht werden. Reinsortig ausgebaute Weine, Cabernet Sauvignon, Merlot und Syrah. Und alle drei Weine dieser Linie haben eins gemeinsam. Hier gehen wir nämlich weg von der Frucht.
Bei Rotwein bin ich immer etwas zurückhaltend mit dem Thema Frucht, weil Rotwein hat nicht das, was Weißweine haben, so eine Primärfrucht. Das heißt, die Frucht ist bestimmt ein Geschmacksbild, der sich viel länger zieht. Ich persönlich, das hängt vielleicht damit zusammen, dass ich dazu persönlich ein bisschen zurückhaltend bin. Frucht spielt für mich zwar eine Rolle, aber ist ein Teil der Gesamtkomposition und nie isoliert zu sehen.
Da könnte man jetzt auch sofort anmerken, typisch französisch, weil das im Bordeaux, wenn man das mal jetzt als Vergleich nimmt, da ist natürlich der Holzeinsatz ein ganz wesentlicher Teil. Da wird eben auch nicht so auf die Frucht gespielt. Wobei ich jetzt, und das können Sie ja mal, ich schenke gerade den Cabernet Sauvignon ein. Okay. Jetzt gucken Sie mal auch im gedanklichen Vergleich zu dem Cabernet Sauvignon vom Weingut Benz. Wobei hier, finde ich, durchaus auch Frucht kommt.
Anders, er schmeckt ja wirklich anders. Ja. Aber in der Tat, auch Frucht ist auch da drin, auch wenn er sagt, ich spiele da jetzt nicht so drauf.
Ja, aber dann merken Sie, da würde ich jetzt wieder sagen, wenn man da in dem Feld mal etwas, ich sag mal so leicht wabbelig vorgehen will, ohne das genau festzulegen, dann ist diese Frucht, die der auch hat, das würde ich sagen, ist schon auch die deutsche Komponente. Aha. Weil deutsche Rotweine doch tendenziell immer auch was mit Frucht zu tun haben. Und was man
darunter, aber gut, also er schmeckt mir ja gut, ja. Ich finde den sehr anschmiegsam.
Der ist noch ein bisschen jung. Die Eleganz, die Cabernet Sauvignon entwickeln kann, ist wirklich voll da. Und wenn Sie mal denken, dass der noch sehr jung ist, da habe ich aber einen kleinen Trick angewandt. Den habe ich schon gestern Abend aufgemacht. Der hat schon 24 Stunden geatmet. Und das hat ihm sehr geholfen, weil überhaupt generell, wenn man so feste, auch tanninbetonte Rotweine trinkt, das hilft denen schon sehr gut, wenn man denen mal Luft gibt. Also in eine Karaffe umfüllen, hilft denen auch. Und jetzt ist er schon, finde ich, sehr schön trinkbar. Und jetzt entspricht er auch dem, wie Graf Neiberg ihn gerne hätte.
Der Cabernet ist für mich momentan der Wein, der eine sehr offene Phase hat. Der Wein ist sehr offen und scheint mir auch in der Nase vielfältiger momentan zu sein wie der Merlot. Was er hat, dass er natürlich noch etwas rauere, spitzere Tannine im Hintergrund darstellt. Diese werden sich in der Zukunft glätten, werden sich nicht abbauen, aber das wird harmonischer werden.
Eine super Edition, aber wie super ist der Preis?
Ja, der Preis ist sehr super, der ist bei 45 Euro. Und, aber wie gesagt, wenn man, es ist schon interessant, solche zwei Vergleiche zu sehen, den deutlich preiswerteren Cabernet Sauvignon von Benz, aber die Dichte und die Intensität und die Eleganz ist schon in dem Neibergschen Wein schon nochmal eine Klasse höher, muss man sagen.
Sind Sie in der Kürze in der Lage, mir zu sagen, wie eigentlich so Weinpreise zustande kommen oder müssen wir dafür eine andere Sendung machen?
Weinpreise kommen einerseits tatsächlich durch die Art des Anbaus, durch Ertragsbegrenzung, durch Sorgfalt im Weinkeller und noch andere Komponenten zustande. Aber sie kommen auch dadurch zustande, welcher Preis am Markt erzielt werden kann. Und wenn leider, muss man das eben dann auch sagen, für uns gut, für die Weintrinker, wenn Hubert Benz für seinen im Taubertal für seinen Cabernet Sauvignon 45 Euro verlangen würde, dann hätte er wahrscheinlich Probleme, die zu verkaufen. Wenn aber ein solcher gräflicher Weinbauer mit Besitz im Bordeaux, wenn der auch auf den anderen Märkten spielt, da kann er schon ein bisschen mit dem Preis zulegen.
Spannend. Also, jetzt haben wir von den Weinen eines sehr traditionsreichen, geschichtsschwangeren Winzers gehört, von Karl Eugen Erbgraf zu Neipperg. Hören aber gleich von Bastian Hamdorf, der ist Jahrgang 1982. Winzer in erster Generation, 2014, also vor 5 Jahren hat er damit angefangen. Zum Glück, sagt Helmut Gothe und er erklärt auch gleich, warum. In Franken steht das Weingut, das Bastian Hamdorf bewirtschaftet. Erst vor 5 Jahren hat er sich dazu überhaupt entschieden, den ersten Weinberg im Großheubacher Bischofsberg in Kurfranken zu bewirtschaften, das sagt er. Helmut Gothe, die Rahmenbedingungen, alleine so hier Jahrgang 82 und erst vor 5 Jahren begonnen, das klingt schon alleine interessant, aber ich glaube, es hat sie mehr fasziniert an Bastian Hamdorf.
Dass er tatsächlich ein Nordfriese ist. Und von der Insel.
Ach so, dass er, na gut, ich dachte, es ging um Wein, aber gut.
Ja, geht auch. Wir kommen gleich wieder zum Wein, aber dass er tatsächlich von der Insel Föhr stammt und dann eben im Weinbaugebiet zunächst und dann auch mit dem eigenen Weingut gelandet ist. Und bevor wir jetzt zu den Weinen kommen, die er macht, weil einmal ist es der Nachweis, dass man nicht aus einem Weinbaugebiet stammen muss, um Wein machen zu können. Aber ich fand die Frage dann doch zu interessant, wie ein gebürtiger Nordfriese dazu kommt, Weinbauer zu werden.
Also gibt es immer zwei Geschichten, sage ich mal. Ich erzähle mir erstmal die seriöse Version und dann die andere. Mein Vater war Koch, Gastronom und deswegen war immer gutes Essen, gute Getränke war zu Hause immer ein Thema. So, das ist die offizielle Version. Die inoffizielle Version ist, nach dem Zivildienst oder während des Zivildienstes hatte ich schon eine eigene Wohnung in Kiel, wo ich dann auch Abitur vorher gemacht habe. Und mein Mitbewohner und ich wollten herausfinden, wo ist eigentlich der Unterschied zwischen 3 Euro Wein und 10 Euro Wein. Mehr als 10 Euro konnte man damals auch nicht leisten. Und da kam ich dann auf den Trichter, die 10 Euro Weine machen ja gar nicht so viel Kopfweh wie die 3 Euro Weine. Und dann wollte ich das mal genauer wissen und habe nach dem Zivildienst ein Praktikum in Rheinhessen gemacht. Und dann noch eins in der Steiermark, Südoststeiermark. Und das fand ich beides so spannend, dass ich dann studiert habe. Vorher wusste ich gar nicht, dass man studieren konnte. Aber ich bin noch einer der letzten Diplom-Ingenieure für Weinbau und Önologie.
Und dann ist er auch viel rumgefahren, hat sich Weinbaustilistiken angeguckt, war in Österreich bei sehr renommierten Winzern, war auch in Neuseeland und hat dann zum Schluss, bevor er das Weingut gekauft hat, hat er in Franken bei Fürst Löwenstein gearbeitet, auch so ein Renommierbetrieb. Das heißt, er hat sich genau angeguckt, wie man guten Wein machen kann, bevor er sein eigenes Weingut gekauft hat.
Interessant. Also es ist keine Geschichte in der Familie, die 200. Generation und so weiter und so weiter.
Ja, aber irgendwann fangen ja solche Generationen auch an. Er hat die jetzt da gegründet. Das wird natürlich immer, finde ich, ein Highlight bleiben, wenn er auch für spätere Generationen, die ja dann, er hat einen Sohn, einen kleinen, der ist ja dann jetzt auch ein echter Franke. Weil wir müssen ja dazu sagen, Klingenberg, nur mal kurz, ist das Gebiet, das auch in Franken eben sehr bekannt für seine tollen Rotweine ist und eben nicht nur für den weißen Silvaner, der, wo er eigentlich Franken normalerweise für bekannt ist.
Was macht er denn überhaupt für Weine? Was baut er an?
Er macht wenig Wein immer, weil es ein kleines Weingut ist. Es sind ungefähr insgesamt 20.000 Flaschen. Und die beiden Traubensorten, hauptsächlich die er anbaut, sind Portugieser und Spätburgunder. Dann macht er noch eine Cuvée. Bevor wir dazu kommen, sage ich mal kurz, er macht einen der besten Rosés, die ich in Deutschland jemals getrunken habe. Aber wir bleiben jetzt hier beim Rotwein und das heißt bei ihm jetzt Portugieser.
Ist jetzt hier in Klingenberg eine sehr große Tradition, eine alte Rebsorte, die steht ja schon seit 1870 ungefähr. Grundsätzlich rangegangen sind wir an das Thema, die Lage muss natürlich passen. Wo steht der Portugieser? Ist das eine Einzellage oder in diesem Berg eine besondere Einzellage? Ist das am Hangfuß oder steht er ganz oben am Waldrand? Und unser Portugieser, den wir abfüllen als reinsortigen Portugieser, der ist am Hangfuß, gerade wo der Berg so eine Senke macht, wo viele Sedimente hinwehen, da ist der Boden ein bisschen leichter und karger auch. Die Traubenstruktur ist normalerweise beim Portugieser daumendicke Klopper oder Golfball groß fast und bei uns ist es halt stark verrieselt immer, also die Blüte ist nicht immer zum vollen Fruchtansatz gekommen, dass kleine Beeren, lockerbeerige Beeren überbleiben. Wir lesen recht früh, dass wir leicht im Alkohol bleiben, aber trotzdem stark im Ausdruck sind. Und alte Reben natürlich, ja. Wir haben, unser Portugieser Bestand ist zwischen 40 und 80 Jahre alt.
Das heißt, dann ist er wirklich rumgezogen und hat irgendwie sich Weingüter angeguckt und hat gesagt, das nehme ich hier.
Ja, das
so ungefähr.
Und vor allen Dingen hat er sehr genau hingeguckt, wo die guten Rebstöcke stehen. Also der ist nicht nur einfach nur rumgegangen. Und nur noch mal zur Erinnerung, Portugieser ist auch eine von den Hochertragstrauben, die sehr leicht ausfallen können und damit auch eher ein bisschen langweilig. Und wenn Sie hier schon reingucken ins Glas, ich habe ihn gerade eingeschenkt, ist
schön
er, auch der ist dunkelrot. Und ich hatte ja schon am Anfang der Sendung versprochen, wir machen nicht nur ungewöhnliche Traubensorten, außergewöhnliche Rotweine, sondern wir machen auch, wie einer mit einer traditionellen deutschen Rotweinsorte außergewöhnlich umgeht. Und das haben wir jetzt hier im Glas.
Mir gefällt der gut. Also der schmeckt für mich sehr leicht, aber nicht flach. Fruchtig. Ganz sympathisch, kann man das sagen, für einen Wein. Er schmeckt sympathisch.
Na, er hat eine ganz, ganz außergewöhnliche Beerenfrucht. Also man denkt immer, Junge, eigentlich schmeckt er so einfach und dann hört er nicht mehr auf.
Ja.
Dann ist er, also das ist, er hat Anklänge von.
Es ist ein Freund.
Er hat Anklänge von Spätburgunder, aber es ist ganz eindeutig kein Spätburgunder. Er hat im Fass gelegen, aber der Holzeinfluss ist so schön eingebunden, dass man fast nicht drauf kommen würde, wenn man nicht weiß, wie sich Weine aus dem Holzfass anfühlen. Und was wirklich unfassbar ist, er hat 11,5%.
Also der schmeckt viel wuchtiger.
Das finde ich natürlich großartig, weil ich gerne auch Weine laufen lasse. Und wenn Sie einen 14,5% Brummer haben, der läuft nicht. Aber dieser läuft bei aller großartigen Aromatik, die der hat. Und es ist natürlich, dass dieser Wein so wird, hat natürlich mit dem Ausbau im Keller zu tun.
Einmal natürlich die Maischegärung, die machen wir ein bisschen länger als, sag ich mal, die Nachbarn. Es sind nicht nur 8 Tage, es sind in der Regel 3 Wochen etwa, wo der Saft in Kontakt mit der Schale ist. Und da hat man natürlich viele Extraktstoffe, die schon in den Wein dann übergehen. Das ist natürlich einmal das. Und die Traubenstrukturen der einzelnen Beeren, die sind in dem Fall bei dem Portugieser jetzt so, dass man relativ viel Schale im Verhältnis zum Fruchtfleisch hat und erhält dadurch auch eine Konzentration. Ist schon Portugieser typisch, also die Dunkelbeerigkeit der Aromatik ist schon da. Wir haben natürlich auch 18 Monate neues Holzfasslager. Das ist natürlich jetzt auch prägend für den Wein, dass so ein Röstaromen dazukommen. Es ist keine schmelzige Fruchtbombe, sondern es ist trotzdem leicht und filigran. Ne?
Sagen wir mal großartig. Und wenn Sie genau hingehört haben, dann haben Sie auch schon die kommende Generation im Hintergrund gehört.
Der sich dann
auch bemerkbar machte. Aber sehen Sie mal, und das gilt auch für seinen Spätburgunder, das gilt auch für seine Cuvée, die alle ähnlich ausgebaut sind. Das ist sowas von eigenständiger Wein mit der Handschrift eines Winzers und gleichzeitig so zugänglich. Sowas hat man wirklich ganz, ganz selten. Und wir müssen aber hier an der Stelle auch dann die Preisklasse dabei sagen, weil da, wenn Sie eben gefragt haben, was kann man für Preise erzielen, der ist dieses Geld, der kostet 28 Euro, ist für mich jeden Euro wert, wenn man in diese Preisklasse gehen will. Und das ist was für die speziellen Momente und ich bin sehr gespannt, wie sich dieses Weingut noch entwickeln wird, weil, wie wir es ja gesagt haben, Bastian Hamdorf, der steht erst am Anfang und wenn einer mit solchen Weinqualitäten am Anfang schon loslegt, dann darf man gespannt sein, was in 20 Jahren dabei dann rausgekommen ist.
Helmut Rude fährt nochmal vorbei, glaube ich.
Ich bin sicher.
Ungewöhnliche Rotweine aus Deutschland, um die ging es heute hier in WDR5, alles in Butter. Und trauen Sie sich an die Rotweine, zumindest an die, die wir Ihnen heute empfohlen haben. Im Netz gibt es Infos zu den Rotweinen. Und damit schicken wir sie ins Wochenende. Ele Chanel ist mein Name.
Und man sollte die Weißweine auch nicht vergessen, Helmut Rude.
Immer für einen Prost zu haben.
WDR 5